verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 5.11.2009 ist Werner Levin. Liebe Hörerinnen und Hörer, immer am ersten Donnerstag und mittwochs Mitte des Monats senden wir für Sie die Esperanto-Welle über MB Radio Treff 88,0.
Parufestoin, la infanoi, cirmuteron, ciam diru, nur la veron.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie recht herzlich zu unserer Sendung Esperanto-Welle. Aus dem Studio 1 von MB Radio Treff. Im Studio sind heute Werner und René vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Und wir sind dran mit unserer Sendung quer durch die Esperanto-Welt, von Neubrandenburg bis über alle Grenzen. Aber wir haben heute aus aktuellem Anlass noch ein anderes Thema vorgezogen. Wir wollen nämlich mal kurz über die Diskussion zu Ernst Moritz Arndt sprechen, Werner. Aus welchem Grund hast du das eigentlich mit reingenommen? Welchen Bezug hat das zu Esperanto?
Ja, Ernst Moritz Arndt hat erstmal den Bezug zu uns, zu Esperanto, zu Sprachen, weil er etwas zu Sprachen gesagt hat. Aber der Anlass, der eigentliche Anlass ist, dass Ernst Moritz Arndt ja Namenspatron ist der Universität Greifswald in Pommern. Und zurzeit gibt es seit einigen Monaten, kann man sagen, eine heftige Anti-Arndt-Diskussion in der Zeitung, in Nordkorea, Ostsee-Zeitung, alles was so hier im Nordosten aktuell ist. Und man begründet es damit und sagt, ja, die Nazis hätten Ernst Moritz Arndt so hoch gelobt und er hätte nichts dagegen unternommen und aus diesem Grunde sei eine Namenswechsel der Universität in Greifswald.
Ja, sag mal, wann ist Ernst Moritz Arndt dann gestorben?
Ernst Moritz Arndt wurde geboren, sage ich erst einmal, 1769 und verstarb 1860. Ja, die Studenten sagen das.
Ja. Und die Studenten sagen, er hat nichts dagegen unternommen.
Ja, ja.
Und sind sie dann blöd?
Oder Mann hat nichts dagegen.
Ach, Mann.
Mann. Aber er ja auch, nicht? Er hätte... So sagen die Studenten, also er sei nicht mehr.
Ja, zuerst nochmal eine Frage, wenn andere da vielleicht auch nachlesen wollen, wo hast du denn deine Informationen zu Arndt her?
Ja, ich habe mir eine Broschüre besorgt zum Anlass des heutigen Tages und da werden 20 große Preußen dargestellt. Immanuel Kant, die Königin Luise, der alte Fritz, Wilhelm von Humboldt, Heinrich Kleist, Käthe Kollwitz und Max Planck und Schinkel, der Konstrukteur, Werner von Siemens, Stauffenberg, und so weiter.
Ja, ich kann mal gleich ergänzen, nachdem du mir das geschrieben hattest, dass wir zu diesem Thema was sagen wollen, habe ich natürlich auch mal nachgesehen, welche Quellen habe ich da. Ich habe noch ein Schriftstellerlexikon aus der DDR-Zeit, dann das kleine Lexikon von Brockhaus und dann natürlich das Wikipedia im Internet. In die habe ich mal reingeguckt und bin auch zu der Auffassung gekommen, dass das diese Diskussion aber mächtig überzogen ist.
Aber ja. Mindestens überzogen. Ja. Man muss Folgendes wissen aus seiner Biografie. Er hat längere Zeit studiert, und zwar Theologie, Geschichte, Erdkunde, Völkerkunde, Sprachen, Naturwissenschaft und seine Studienorte waren Greifswald und Jena. Er wollte ursprünglicher Pfarrer werden, hat aber, und deswegen erzähle ich das alles, hat eine sehr breite ein sehr viel Wissen angehäuft in seinem Leben. Und er hat dann mehrere Bücher geschrieben, wollen wir gar nicht darauf eingehen, nur so viel, dass er sehr heftig gekämpft hat, als Geistesgröße natürlich, für die Aufhebung der Leibeigenschaft in Pommern und hat sich, oder in Preußen, und hat sich dadurch den Unwillen der Gutsbesitzer zugezogen. Da hat er also sehr viele Probleme gehabt. Sein historisches und politisches Denken kreiste um die Idee des Volkes. Man muss also wissen, vor 200 Jahren entstanden so richtig die Nationen erst. das ist uns oft in den Diskussionen nicht richtig gegenwärtig, dass die Nationen, die Franzosen, die Deutschen, die Polen und andere sind also so richtig erst zustande gekommen in den letzten 200 Jahren, so jetzt mal auf unserem Umkreis gesehen.
Ja, ein gutes Beispiel ist auch Italien, das also in viele kleine...
Ja, Italien genauso, ich habe da einige auch
auch im Laufe des 19. Jahrhunderts, ja, alles passiert ist, und aus dieser Zeit in Italien, deshalb fällt das auch so auf, kommen auch die großen Opern von den Leuten.
Ja.
Und dann das Nationalbewusstsein und die Kritik an den Menschen in dieser Opern.
In Norditalien, die waren ja habsburgisch besetzt.
Ja, ja.
Die haben sich da ganz schön gewehrt. Naja, er kommt also aus dieser Ecke, von der Wissenschaft her, von der Philosophie her. Und er war eben eines der Vertreter, die gesagt haben, jedes Volk muss in sich identisch sein. So, und was ist nun passiert? In dieser Zeit war Napoleon zunächst getragen von der Französischen Revolution 1789. Das war eine tolle Befreiung von dem damaligen durch und durch korrupten und versifften Sippschaft des französischen Königs. Die wurden nun, das ist nicht so gut, die wurden alle geköpft, die oberen 10.000, sagen wir mal. Das ist ein anderes Thema. Aber das war die Zeit. Dann hat sich aber Napoleon dort als Diktator nach und nach hochgearbeitet. Er ist ja eigentlich nur ein Artilleriegeneral gewesen, nur in Anführungsstriche. Er war ein hochgebildeter und sehr kluger Mann, konnte kaum Französisch nebenbei gesagt. Er sprach nämlich das Korsisch. Und die haben einmal geschmunzelt, wenn er Französisch sprach. Aber ist egal. Frankreich und die Franzosen waren damals die Großmacht in Europa. Von der gesamte Kontinent bis hin nach St. Petersburg in Russland, die Hauptstadt, wurde Französisch gesprochen. Und das war eine Großmacht, die nicht nur ihre Kultur den anderen übergestülpt hat und ihre Philosophie, sondern auch militärisch, politisch, wirtschaftlich Europa vollkommen in den Griff kriegen wollte.
Ja, eigentlich die gebildeten Schichten, ne? Die haben Französisch.
Die haben Französisch gesprochen, ja, einschließlich unserer preußischen Könige,
der
deutschen verschiedenen Könige. Wir haben ja mehrere Königreiche. Die gesamte Elite bis runter in den Adel sprach Französisch. Das war die Sprache eben der Herrschaftsschicht. Sie sind dadurch auch abgehoben worden von ihrem Volk. Sie konnten kaum miteinander mit ihrem Volk reden, weil die erste Sprache war Französisch.
Mhm.
Aber wie gesagt, wir wollten auf Arndt nochmal zurück. Er musste dann fliehen, als dann die Preußen so jämmerlich verloren hatten, Jena-Auerstedt, und er ging zunächst nach Schweden, später nach Russland und war sozusagen der Sekretär, der Assistent vom Freiherrn von und zum Stein. Das war ja, dieser Stein war ja Reformer, schon im damaligen Preußen, bevor Napoleon da war. Aber hier machen wir mal eine kleine Pause zum Erholen und die Regie winkt mit einem neuen Lied.
Mit einem Lied, ja. Von der Gruppe Taito den Titel Attendata Caravano, erwartete Karawane, den erwarten wir mal die Musik.
Ja, wir wollen nicht so lange über Ernst Modest Arndt reden, nur so viel. Er musste dann flüchten vor Napoleon, ging schließlich nach Russland, war Mitstreiter von dem preußischen Reformer von und zum Stein, der ja schon viel vorher angefangen hat mit den Reformen, übrigens von Napoleon gehasst wie die Pest. Und dann zum Schluss, als ganz Preußen besetzt war von Napoleon und da die, das Königshaus sich dann nach Memel geflüchtet hat, oder nach sie wollten ja nicht als Trophäe für Napoleon in Berlin zur Verfügung stehen, dass sie da nun als besiegtes Königspaar den Napoleon in Berlin begrüßen müssen. Deswegen sind sie nach Memel, das ist ganz im Norden von Ostpreußen. So, und dann hat also sich Preußen endlich besonnen und hat sich gegen Napoleon stark gemacht, zusammen mit dem russischen Kaiserreich. Und ja, an diese Zeit passt also der Ernst Moritz Arndt, und er hat dann sozusagen mit seinen Waffen, die er hatte, und seine Waffen war das Geistige, waren die Bücher, waren die Gedichte und alle seine Lieder und Schriften, mit denen er gegen Napoleon oder gegen die Franzosen im Sinne, dass sie Okkupanten waren und die Welt beherrschen wollten oder Europa beherrschen wollten, er hat niemals gegen die Franzosen als Franzosen gesprochen und schon gar nicht im Sinne eines Volkshasses, aber er hat sozusagen den Deutschen wieder Mut gegeben, sich auf sich selber zu besinnen, auf seine Traditionen, auf die eigene Sprache, auf die eigene Kultur, um eben wieder ein Volk zu werden. Denn ein einheitliches Deutschland gab es zu seiner Zeit ja noch gar nicht. So, und das ist ein Problem, was man die Studenten mit heute haben, weil die Studenten oder die Professoren, die das Reden haben oder meinen, das Reden zu haben in Greifswald, die kennen null Geschichte von Ernst Moritz Arndt. Sie kennen nichts. Das ist dummes Gerede, leider muss man das so brutal sagen. Sie verstehen nicht, in welcher ganz konkreten Zeit dieser Mensch gelebt und gewirkt hat. Und er ist eben, er kann nicht mit den heutigen Gedanken und mit den heutigen Maßstäben gemessen werden.
Eben,
man muss
es,
ihn
ja, ja.
in seine Zeit sehen. Mhm. Ein zerstörtes Preußen, ein nicht existierendes Deutschland. Das ist erst ein paar Jahrzehnte später gekommen. Und alles, was er getan hat, war für Deutschland, für die Deutschen und nicht gegen irgendwen.
Ja, er hat auch ja mitgewirkt in der Demokratiebewegung und in der Nationalversammlung in Frankfurt. Ne?
Ja, er ist mitgewirkt worden. Ja.
Und er hätte auch zugestimmt, oder er hatte wohl auch mit das Ziel, dass wir Deutschen ähnlich wie die Engländer ein Parlament bilden unter dem König.
Ganz genau, ne? Ja, ja. Er wollte einen König behalten, preußischen König, ja. Aber die Politik und alles sollte kontrolliert werden, ja, durch ein Parlament.
Er war also eine Regierung. Ein nationaler, ja, Demokrat, kann man sagen.
Ja. Und dass die Nazis ihn missbraucht haben, wer kann sich schon dagegen gewehrt haben?
Ja.
Diejenigen, die damals schon tot waren, ich denke mal an Goethe und so weiter. Das hätte auch gar nicht zu ihm gepasst, dieser Volkshass. Denn er war gegen die Herrschaft des einen Volkes über die andere. Über das andere Volk. Das ist entscheidend. Aber
ja,
dagegen, dass ein Volk sprachlich, kulturell, militärisch über das andere herrscht. Und er hat geschrieben über die Unverletzlichkeit der Volkspersönlichkeit. Mhm. Und so weiter und so weiter. Und das setzt voraus, dass ein Volk frei ist, frei von der Fremdherrschaft seines Anliegens und so weiter. Dass ihn später die Chauvinisten missbraucht haben und dann auch die Nazis, das ist, Sie können sich auf ihn nicht berufen, weil es hinten und vorne nicht stimmt.
Ja.
Also, liebe Hörer, was Sie uns hören, dann überlegen Sie sich noch einmal und lesen Sie ein bisschen anders die Zeitungsartikel und vielleicht schreiben Sie mal selber einen Artikel im Sinne dessen, wie Ernst Moritz Arndt wirklich gewesen ist.
L'aeroplanigia del rumore del timpani invado. E
Auf NDR-Radiotreff 88,0 hören Sie die Sendung Esperanto-Welle. Liebe Hörerinnen und Hörer, nach diesem Ausflug zu Ernst Moritz Arndt und die Diskussion um seinen Namen für die Universität in Greifswald kommen wir nun zu unserem ganz normalen Thema, Esperanto querbeet, und wir fangen natürlich an bei uns im Ort in Brandenburg. Werner, gibt es aus dem Esperanto-Verein Brandenburg was Neues, was wir den Hörern berichten können?
Ja, unbedingt. Wir hatten, liebe Hörerinnen und Hörer, vor kurzem ein Wochenendseminar. Das war sehr erfolgreich. Der große Werner, wie wir ihn auf Esperanto nennen, der große Werner hatte das organisiert im Nachbarschaftstreff in der Oststadt. Und da haben wir einen richtigen Clubraum oder Clubräume mit einer kleinen Küche und mit wo wir sitzen können. Wunderbar, denn wir sind ja sparsam und haben also die gesamte Selbstversorgung in eigener Regie organisiert. Aber das ist nur so nebenbei. Wichtig war, wir hatten also genügend Teilnehmer, dass wir zwei Gruppen bilden konnten. Diese beiden Gruppen wurden von zwei erfahrenen Esperanto-Freunden unterrichtet. Ich nenne keinen Namen, das eine war der René, und die Anfänger hat dann ein anderer Freund von uns unterrichtet. Es war eine wunderbare Atmosphäre. Im Übrigen, was wir zwar bedauern, aber eigentlich Sprachenunterricht, je kleiner die Gruppe, desto besser, nicht? Aber wir hatten ungefähr noch 6-7 Plätze frei. Es war schade, dass sich die 6 bis 7 nicht gemeldet haben. Wir hatten das ja nochmal in verschiedenen Zeitungen veröffentlicht. Naja, und wichtig war dabei, dass wir Freitag, Sonnabend und Sonntag Unterricht gemacht haben. Dann gab es eine Idee, der große Werner hatte vorgeschlagen, damit das nicht so streng ist mit Unterricht, dass alle plattgedrückt werden.
Ja, und ständig in der Stube hocken.
Sind wir auf die Idee gekommen, wir machen einen Stadtrundgang. Nun hatten wir ja auch etliche Fremde dabei, die kamen von Thüringen und Hamburg. Die haben gesagt, na ja, aber ihr habt doch so einen großen See. Haben wir gesagt, ja, aber da muss man hingehen, da fährt kein Bus. So ohne weiteres zumindest nicht. Da haben wir also nicht nur den Stadtrundgang gemacht, wir haben die Synagoge, also den Platz der Synagoge besucht. Wir haben die Wickhäuser erklärt, warum manche wie Fachwerkhäuschen aussehen. Aber zum Glück gibt es ja in der Nähe des Bahnhofs noch die Original-Wickhäuser. Dann haben wir uns die Johanneskirche, die Mutterkirche angeguckt. Vorbeigegangen sind wir an der Marienkirche, unsere Konzerthalle und auch die Wickhäuser. Ein Freund wollte unbedingt sehen, wie Neubrandenburg vor dem Krieg aussah. Da war also, konnten wir die Straße präsentieren und auch unsere Tore. Die Neubrandenburger sind ja sehr, sehr stolz zu Recht auf ihre 4 Tore, auf ihre beiden großen Kirchen, auf die Stadtmauer und die Wallanlagen, was ja sehr selten geworden ist in der Welt, weil durch die Geldgier und was ich was haben ja die meisten Städte ihre alten Zentren gelassen, aber dann diese ehemaligen Wallanlagen geschleift, damit man Baugrund gewinnen kann. Die Neubrandenburger waren klug genug, das nicht zu machen, und wir haben deswegen ein wunderbares Ensemble. Ich glaube, es gibt in der ganzen Welt nur etwa 200 Städte, die ihre originale Wall- und Verteidigungsanlage noch erhalten haben. Gut, das war also unser Wochenendseminar. Wichtig war dabei, was sprachlich in Frage kommt, die Anfänger haben das gesamte Esperanto erklärt bekommen. Natürlich konnten sie hinterher noch nicht sprechen, aber wir haben die 16-17 Regeln wirklich durchgenommen, und zwar ohne Hast und ohne Hektik. einfach so, wie uns das in unserer Esperanto-Geburtsurkunde dargelegt wurde. Das nennt sich Fondamento. Ein Autor aus Mecklenburg-Vorpommern hat das, der Ralf Kuse, in ein Lehrbuch gefasst. Das ist sehr einfach gehalten, aber einfach bedeutet nicht primitiv. Ich möchte das gleich mal dazu fügen, weil immer wieder so eine Meinung entsteht, Esperanto wäre eine sehr grobe Sprache, wo man nur grobe Informationen transportieren kann. Das ist natürlich nicht wahr. Esperanto ist viel flexibler, viel breiter angelegt als jede andere Nationalsprache.
Ja, mal ein Beispiel. Vor ein, zwei Jahren hat mal irgendein Professor, da habe ich mich drüber gewundert, ein Professor für Englisch gesagt, ja, das ist nur so eine Basisverständigung aus dem Osten. Und dagegen möchte ich halten, keine Namen nennen, bitte.
Keine Namen.
Und dagegen möchte ich mal halten, der Herr Samenhof, der diese Sprache mal generiert hat, hat 1917 das Alte Testament übersetzt. Und wenn Sie ein bisschen Ahnung haben von der Bibel, dann müssen Sie selber zugeben, dass das nicht einfach ist. Und die Sprache, die hat das drauf, ohne weiteres.
Ja, er hat das übrigens aus dem Hebräischen übertragen.
Ja, ja.
Dr. Samenhof war ja ein Jude, er war Polyglott, aber kein Sprachwissenschaftler.
Ja.
Er ist erst Wissenschaftler geworden durch sein Esperanto. Aber als Esperanto, wie du sagst, generiert hat, in dieser Zeit war er nur im Besitz von 5, 6 Sprachen, die er fließend sprach. Aber dann hat er das eben so, man sagt so unter der Hand, wäre er Sprachwissenschaftler gewesen, wäre das Esperanto nicht so genial.
Ja, da ist ja klar. Aber die Regie sagt, wir müssen Pause machen, liebe Hörer und Hörer, für eine Musik.
Jetzt kommt von der CD Esperanto Musico Tautmonda, Esperanto Weltmusik, der erste Titel, Ki am Ni Wen Wir. Bis dahin.
Liebe Hörer und Hörer, Sie hören die Esperanto-Welle auf NB Radio Treff 88,0. Heute mit unserer Sendung quer durch das Esperanto-Land. Wir hatten gerade Neubrandenburg, das Wochenendseminar. Lana, gibt es noch ein paar Neuigkeiten aus unserer Region hier?
Vor ein paar Tagen, ja, genau. Vor ein paar Tagen hatte ich eine Einladung. Das heißt nicht vor ein paar Tagen. Ich war aufgrund einer Einladung in Berlin. Es gibt da die verschiedensten Gruppen. Ich war in der sogenannten Seniorengruppe unter Herrn Johannes Moser. Und man bat mich, zu folgenden Themen etwas zu sagen. Zum ersten zum Deutschen Esperanto-Kongress, zum Europakongress, der in diesem Jahr in Herzberg stattfand. Die heißt ja Esperanto-Stadt Herzberg. Das war schon ein halbes Jahr her. Aber die Club-Teilnehmer dort wollten sich das nochmal von meiner Seite aus anhören, was ich da erlebt habe. Gelesen haben sie das sicherlich alles, aber mal aus der Perspektive eines der Teilnehmer. Im Übrigen war das ein sehr handfester Kongress für Esperanto. Es waren dort aus über 20 Ländern etwa 400 Personen anwesend. Das war also ganz mächtig gewaltig. Es war ein reiches Angebot an Vorträgen, an Kulturveranstaltungen, an touristischer Begeisterung. Sogar ein Stadtfest wurde mitgemacht. Im Übrigen von den 1000 Teilnehmern waren 150 Esperanto-Freunde. Das habe ich also erklärt, so funktioniert ein Kongress. Dass das wichtigste Element eines Teilnehmers ist das Kongressbuch. Da steht nämlich unter anderem drin, wo, wann, was stattfindet, zu welchem Thema. Und ohne dieses Buch ist man total aufgeschmissen. Nämlich bei allen Kongressen, die etwas größerer Natur sind. Das habe ich also erklärt. Thema Nummer zwei war der Esperanto-Verein Brandenburg. Da habe ich also erläutert, was wir hier alles so anstellen. Zum Beispiel unsere Radiosendungen, zum Beispiel unsere Wochenendseminare, zum Beispiel unser Esperanto-Familienzeltlager und zum Beispiel, dass wir uns sehr engagiert hatten für eine neue politische Gruppierung, EDE, Europa Demokratie Esperanto, eine Gruppierung, die europaweit sich etablieren wird, unter dem gleichen Namen, mit dem Ziel zu befördern die Anerkennung der Vielsprachigkeit in Europa. Und als Lösung der Vielsprachigkeit, das ist nur dann möglich, wenn alle Sprachen, alle 27 oder wie viel wir sind, oder 20 Sprachen, wenn die wirklich gleichberechtigt behandelt werden, setzt das den nächsten Schritt auch voraus, dass man sich zu einer neutralen Sprache durchringen muss oder müsste. Im Moment sieht das ganz anders aus. Im Moment sieht das so aus, als würde man uns das Englische, Amerikanische überstülpen. Aber wir sind ja nicht gegen was, sondern wir sind für etwas. Und dieses EDE habe ich also auch erläutert. Der Esperanto-Verein der Brandenburg war dort sehr aktiv. Wir haben etwa so viel Unterstützungsunterschriften erbracht, also etwa 10% für das Gesamtdeutschland haben wir geschafft. Und aus diesem Grunde konnte diese Gruppierung auch an den Europawahlen teilnehmen. Das war der Punkt Nummer 3. Der Punkt Nummer 4 war, wie das immer so ist bei Esperanto-Treffen, eine Stadtbesichtigung. Nun ist Berlin ja geringfügig größer als Brandenburg. Wir mussten uns also konzentrieren auf ein ganz konkretes Objekt. Und die Mehrzahl der Teilnehmer sagte, wir möchten gerne eines der Museen auf der Museumsinsel besuchen. Das neue Museum übrigens, das ist jetzt eröffnet, aber derart überlaufen hat man keine Chance. Aber im Pergamon-Museum gibt es verschiedene über die Griechen und über Islam und dies und das. Da haben sie eben ein Museum ausgesucht, die alten Griechen, die dort hauptsächlich in den türkischen, heute Türkei, gewirbelt haben. Und das war also der Abschluss sozusagen, dass wir nebenbei noch gut gegessen haben und uns auch noch persönlich unterhalten haben. Das ist gar keine Frage. Das findet auch immer statt. Im Übrigen, einer war da von der Gewerkschaft, vom DGB. Der schlägt also vor, so eine Art kulturelles, religiöses, ja, interreligiöses Zentrum zu bilden für die Christen, für die Muslime, für die Juden und, man höre und staune, für die Kommunisten, Marxisten. Inwieweit das realistisch ist, ist die andere Frage. Aber zumindest gibt es eine Gruppe in Berlin, die so etwas vorschlagen. Und sie haben also schon Verhandlungen geführt mit Personen, die das dann auch leiten sollen, fachgerecht leiten sollen. Sinn besteht darin, dass man mal alles analysiert, und zwar Auswirkungen von Religion auf die Gesellschaft. Aus dem Blickwinkel der Gewerkschaften oder aus dem Blickwinkel einer toleranten Gesellschaft, wie wir sie in der EU ja haben, im Gegensatz zum Islam oder zu anderen. Ja, das war also mein Bericht über Berlin. Also eines der Gruppen, die es in Berlin gibt, hat mich gebeten, was zu sagen, und das hatte ich hier gerade erläutert. Die Regie winkt mit Musik. Und es gibt
wir winken mit Musik und wir spielen Musik. Und zwar Mia Musica, meine Musik.
Musik.
Sie hören auf NB Radio Treff 88,0 die Esperanto-Welle und ich bringe mal aus unserer Fachzeitschrift des Deutschen und des Österreichischen Esperanto-Bundes, sie heißt Esperanto Aktuell, etwas zu Menschen und Meinungen. Beim 74. Weltkongress in Bialystok der Esperanto-Freunde hat einer der Esperanto-Sprecher der Esperanto-Freunde Folgendes gesagt. Der Dieter Roke aus der Schweiz hat eine Idee vorgestellt, die nicht mehr ganz neu ist. Er möchte nämlich einen gemeinsamen Weltkongress für alle Esperanto-Freunde und Sprecher empfehlen. Es gibt nämlich auf der Erde oder überhaupt auf der Welt zwei größere Esperanto-Vereine. Einmal den Esperanto-Weltbund, zu dem wir auch gehören, wir drei hier, und es gibt noch den SAT, den universellen Esperanto Bund für, oder der nicht an Nationen gebunden ist, also Sennacia Esperanto Associa, Tot Monda. Und die beiden arbeiten so ein bisschen nebeneinander her, und es ist eigentlich schade, da Esperanto für alle gemacht wurde, wenn man die gleichen Ziele hat, das ist die Frage, kann man auch miteinander beraten und sich auch miteinander treffen und reden. Das ist anscheinend nicht so, deshalb hat er das vorgeschlagen und unser Redakteur der Zeitschrift hat auch einen Kommentar dazu gegeben und dazu nur mal ein ganz kurzer Auszug. Wäre es nicht ein schöner Geburtstags- oder ein schönes Geburtstagsgeschenk für den Vordenker, der vor 150 Jahren geboren wurde, wenn man zu diesem Jubiläum die Vereinigung der Weltverbände beschließen würde? Ihre Ziele bräuchten die beiden ja nicht aufgeben, denn auch in der Einigkeit kann Vielfalt ihren Platz finden, wenn man nur bereit ist, andere Menschen so zu lassen, wie sie sind. Also ein sehr feiner, ich finde den Vorschlag gut. Und man muss sich ja nicht unbedingt vereinigen, aber wie hier vorgeschlagen, ein gemeinsamer Kongress wäre schon eine Annäherung, bei der man sich gegenseitig mal austauschen kann. Was habt ihr oder wir an euch auszusetzen oder wie könnten wir zusammenarbeiten?
Ja, vielleicht müsste man den Hörern erklären, den Hörerinnen und Hörern erklären. SAT heißt Nationaler Esperanto-Weltbund. Ja. Das sind eigentlich, ist es eine Arbeiterorganisation, die ist sozialistisch gefärbt. Aber nicht im Sozialismus im Sinne von Moskau und Stalinismus, sondern es ist ein demokratischer Sozialismus. So. Und die UEA, das ist der Esperanto-Weltbund, ist ganz anders strukturiert. Die haben Landesverbände als Basis, haben auch individuelle Mitglieder als Basis, also zwei Säulen sozusagen. Und als dritte Säule die Fachverbände, religiöse oder wissenschaftliche oder andere Fachverbände. Die SAT ist, wie gesagt, ganz anders. Sie hat in der Regel nur Einzelmitgliedschaften, weil sie aus ihrer Tradition, sie hat ja national, also ihre Nationalitäten werden weniger beachtet, weil man sagt, der Arbeiter, jeder, der in der Welt irgendwo Arbeiter ist, braucht eigentlich gar nicht sein Nationalvolk. Aber das ist inzwischen überlebt, aber diese Organisation ist ja auch so alt wie das Esperanto fast. So, die sind also zwei gegensätzlich, sie vertragen sich seit nach dem Kriege. Hat sich das langsam angenähert, sie existieren aber beide nebeneinander Und das sind eben zwei Verbände, die, wie gesagt, vorgeschlagen wurde, dass man mal was Gemeinsames macht. Im Übrigen ist seit den letzten Jahrzehnten es immer so, dass Vertreter auf einem Esperanto-Weltkongress der UIA, des Weltbundes, spricht auch als Grußwort immer einer der Arbeiter-Esperanto-Bewegung und umgekehrt bei den Kongressen des Arbeiter-Weltbundes sozusagen Esperanto wird auch eine Grußadresse des Esperanto-Weltbundes verlesen oder dargebracht. Das ist also schon ganz wichtig und sie bekämpfen sich nicht mehr wie zwischen den beiden Weltkriegen.
Ja.
Das war also ganz giftig. Mhm. Im Übrigen haben die Deutschen das von Anfang an nach dem Krieg gesagt, diese Zerrissenheit der Esperanto-Bewegung wollen wir nicht mehr. Da gab es die politischen Splittungen, das ist also ganz schädlich. Es gibt in Deutschland seit dem Kriege nur noch einen einzigen deutschen Esperanto-Bund. Und unter diesem Dach gibt es die Satz in Deutschland, der Freie Esperanto-Bund, sind die da mit genauso drin und gehören als eines der Fachverbände zu unserem Verband.
Ja.
Das ist gesund und das ist wichtig.
Und wie dieser Vorschlag erstmal im Großen, gibt es auf der anderen Seite im Kleinen schon ganz konkrete, da hat man schon Nägel mit Köpfen gemacht. Zum Beispiel ist ja in der Esperanto-Stadt Herzberg beim Deutschen Kongress ein neuer Vorstand gewählt worden. Und zu einem seiner Aufgaben gehört auch die Vorbereitung der Deutschen Esperanto-Kongresse. Und die haben sich schon mit den Franzosen zum Beispiel und ich glaube auch mit den Niederländern geeinigt, dass sie gemeinsam die nächsten Kongresse machen. Da auf dieser Ebene geht das schon.
Ja,
das ist natürlich auch ein richtiger Schritt, mal mit unseren Nachbarn über zu reden und gemeinsam mit ihnen Kongresse durchzuführen. Nicht,
das ist wie hier. Das ist in Kaiserslautern, nächstes Jahr Pfingsten. Und das können wir ruhig mal ein bisschen ausweiten. Man kann also ohne Probleme in der Esperanto-Bewegung zwei oder drei verschiedene Völker zusammenholen. Da regiert also eine Sprache nicht die andere. Sondern wenn in Deutschland ein Kongress stattfindet des niederländischen Esperanto-Bundes, des französischen und des deutschen Esperanto-Bundes, dann sprechen alle drei Ebenen eine Sprache. Und es ist nicht so, wenn es in Deutschland stattfindet, dass es dann in Englisch ist in der Regel, oder in Frankreich in Französisch. Und das kann man machen, ohne dass einer vom anderen vereinnahmt wird. Und das sollten wir ruhig mal so gesagt haben. Die Musik.
Ja, bevor wir zur Musik kommen, möchte ich noch was dazu sagen. Ein derartiges Zusammenarbeiten war dieses Jahr schon mal beim Esperanto-Weltkongress der Jugendlichen passiert, und zwar zwischen dem tschechischen, dem polnischen und dem deutschen Verband im Dreiländereck.
Ja.
Und zwar auf tschechischer Seite haben die den Kongress abgehalten und zusammen organisiert. Und jetzt kommt die Musik. Welchen Titel? Dritten, ne? Ne Paschu vor, schreite nicht davon.
Thank you.
auf MD Radio Treff 88,0 hören Sie unsere Sendung Esperantowelle. Ich bin mit dem nächsten Thema dran, und zwar Nachrichten aus aller Welt. Da habe ich unter Esperanto-Nachrichten bei Esperantoland im Netz gefunden, Wissenschaft, Interlinguistik und Professur für Esperanto, folgenden Text. In Amsterdam hielt Dr. Wim Jansen seinen Eröffnungsvortrag als außerordentlicher Professor für Interlinguistik und Esperanto an der Universität Amsterdam. Jansen ist dort seit 2002 Assistenzprofessor. Die Professur wird vom Internationalen Esperanto-Institut getragen. Jansen lehrt in den Bereichen Interlinguistik, das ist die Wissenschaft von den internationalen Plansprachen, und Spracherwerb von Esperanto. Seine Forschung befasst sich bisher mit der Syntax und der Typologie des Esperanto. Derzeit untersucht er aber Lehnwörter und Lehnübersetzungen aus dem Niederländischen ins Esperanto. Jansen hat 1970 sein Diplom als Raumfahrtingenieur gemacht und bis Ende der 90er Jahre bei der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA gearbeitet. Er hat später dann als Sprachlehrer nach einem Studium in Linguistik in der Erwachsenenausbildung gearbeitet und über die Reihenfolge der Wörter in Esperanto-Sätzen promoviert. Der Vortrag Esperanto Ental om van de Truden, etwa Esperanto, eine Sprache, in der man sich verlieben kann, heißt das in Deutsch. Sein Vortrag beschreibt also einzelne Sprachentwicklungen in Esperanto. Er geht auf die Zuneigung ein, die viele Esperanto-Sprecher ihrer Sprache gegenüber empfinden und die für Außenstehende nicht leicht nachvollziehbar ist, während dieses Gefühl oft durch die Gleichberechtigung erklärt wird, die Esperanto seinen Sprechern gibt. Wichtige Information, nämlich im Gegensatz zu schlechteren Sprachbeherrschung gegenüber Muttersprachen und bei anderen Sprachen, hat Jansen eine ergänzende Erklärung. Er geht davon aus, dass auch einzelne Aspekte der Sprachstruktur diese Zuneigung fordern. Die Vortragsankündigung ist auf der Startseite der Universität Amsterdam zu finden. Das war mal eine Information über Esperanto an Hochschulen und Universitäten, denn das ist nicht allgemein üblich, aber Werner, wir haben ja auch in Berlin jemanden, nicht?
Ja, es gibt einen Dozenten an der Humboldt-Uni, das ist der Dr. Blanke, der gibt also fakultativ, man nennt das Interlinguistik, also Informationen über alle möglichen internationalen Sprachen. Aber Interlinguistik ist eng verknüpft mit der Wissenschaft zum Esperanto, mit der Esperantologie. Und dieser Dr. Blanke hat also zahlreiche Werke schon verfasst, und indem er also die verschiedensten Sprachprojekte analysiert, die es gegeben hat, und die lebenden Sprachen. Und wir haben ja über Dr. Blanke schon oder über seine Werke hier schon öfter gesprochen. Er unterscheidet ja sehr präzise zwischen Projekt, zwischen einer, das ist ein Projekt, das kann sich jeder ausdenken und vorschlagen, und mit einigen Zwischenstufen bis zu einer wirklich lebendigen Sprache. Und von allen bisher über 1000 Projekten ist Esperanto die einzige lebende Sprache, die es gibt und gegeben hat. Und dieses Thema ist sozusagen besetzt. Es ist also sehr schwer, das Fahrrad nochmal neu zu erfinden und zu gehen und sagen, ich habe eine neue internationale Sprache und die funktioniert so und so. Das ist aufgrund der großen Autorität, die Esperanto weltweit genießt, auch bei denen, die es gar nicht offen zugeben, denn Esperanto hat in den 120 Jahren bewiesen, dass es alles vermag, in sich aufzunehmen und eine lebendige Sprache ist. Übrigens gehört die Esperanto-Sprache nicht zu den 7000 Sprachen, von denen in den nächsten Jahrzehnten etwa 4000 eingehen werden. Esperanto ist dort in einer sehr komfortablen Situation, obwohl wir natürlich es gerne hätten, wenn wir ein paar Millionen mehr hätten in Esperanto. Ich wollte aber anknüpfen an diese Geschichte. Seit etwa 60 Jahren gibt es den Internationalen Bund der Esperanto-Lehrer. Da sind also alle die Lehrer zusammengeschlossen aus über 30 Ländern, die einen akademischen Abschluss haben als Sprachlehrer, also als Esperanto-Sprachlehrer. In der Regel sind das natürlich Sprachlehrer. Und die sind jetzt vor kurzem zusammengekommen in Krakau zu ihrer 42. Konferenz und haben
über alle möglichen Dinge dort gesprochen, insbesondere mit welchen Methoden, mit welchen Instrumenten können wir Esperanto verbreiten in der Welt. Ganz toll ist natürlich das Internet, da gibt es die verschiedensten Esperanto-Kurse im Angebot. Wie machen wir das bei Intensivkursen? Denn wir haben ja nur wenige Schulen, die wirklich kontinuierlich Esperanto anbieten. Also sind wir angewiesen auf das, auf der Ebene der Freizeitbeschäftigung. Aber da muss man auch drauf eingehen, auf die Situationen. Und derzeit ist ja zumindest in Europa so, in den übrigen Kontinenten ist es anders, aber in Europa, dass die Menschen sich nicht mehr über lange Zeit zum Beispiel an das Esperanto binden oder an andere Sachen, auch nicht Gewerkschaften und Kirchen und Parteien. Sie machen mal dies, mal das, was ihnen gerade so Spaß macht, das können sie auch entscheiden. Aber darauf müssen wir eingehen. Und diese Lehrer sind eben zusammengekommen, um für die nächsten Jahrzehnte so ungefähr zu sagen, so entwickelt sich die Gesellschaft und so müssen wir mit unseren Angeboten, Esperanto zu lernen und zu lehren, eingehen auf die neue Situation. Und da will ich nicht weiter drauf eingehen. Zum Beispiel eines der Unterthemen war die Rolle in der derzeitigen Technologie in der im Erreichen Lingua Acquirado, also in den Besitz, wie komme ich in den Besitz einer Sprache, wie erlerne ich sie. Oder wie sind die verschiedenen Bildungssysteme in den europäischen Ländern das verglichen und daraus schließen wir dann auch auf Esperanto. Ja, wir machen nochmal Musik.
Ja, wir machen Musik und zwar die passt zum Thema Esperanto.
Die Esperanto-Welle Ondo Esperanto vom Esperanto-Verein der Brandenburg. Sie erreichen uns, wenn Sie uns mal hören wollen, außerhalb der offiziellen Sendezeiten über Esperanto, also www.esperanto-nb.de und darunter gibt es eine Rubrik für unsere abgelegten Sendungen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, kann man sich mal reinhören. Ansonsten, wenn Sie an uns schreiben wollen, finden Sie unsere Adressen auch unter www.esperanto-nb.de.
Ja, und wer keinen Zugang hat zum Internet?
Der guckt ins Telefonbuch nach Brandenburg unter Werner Levin oder Werner Pfennig. Beide Namen beginnen ja mit Werner und da findet man uns dann unter Telefonnummern und die kann man anrufen und da haben wir Anrufsbeantworter, die dann geduldig alles aufnehmen, was der Hörer, also der die Person an der anderen Seite des Hörers sagen möchte. Ja, René, du liest ja eine internationale Esperanto-Zeitung. Nein, eine internationale Zeitung in Esperanto. Die hat mit Esperanto eigentlich gar nichts zu tun, sondern ist eine politisch-kulturelle Zeitschrift, die Esperanto nutzt als ja, Mittel zum Zweck.
Die ist in Esperanto geschrieben, aber es geht um ganz was anderes da drin. Da habe ich einen interessanten Titel gefunden und da geht es um ein Buch. Dieses Jahr ist der 150 Jahre her, dass dieses berühmte Buch von Charles Darwin veröffentlicht worden ist über die Herkunft der Arten oder so. Und das ist jetzt in Esperanto erschienen, anlässlich dieses 150-jährigen Jubiläums.
Ja, von Carl Darwin.
Ja, das ist übersetzt.
Ja, und das ist wieder ein Beweis, liebe Hörer und Hörer, dass Esperanto auch fähig ist, wissenschaftliche Fragen und Probleme zu beschreiben.
Ja.
Genau.
Und der Charles Darwin, der hat ja als ganz junger Mensch diese Reise mitgemacht. Eigentlich soll er ja Pastor werden, aber er hat sich doch entschieden, diese doch etwas riskante Reise zu unternehmen und hat dann die tollsten Entdeckungen gemacht und hat dann sein Buch schnell veröffentlichen müssen, seine wissenschaftlichen Erkenntnisse, weil ein anderer auch auf die Idee gekommen ist und einen ähnlichen Kenntnisstand hatte. Und das hat ja die Gemüter bis heute bewegt, damals bis heute, was der Carl Darwin, der Charles Darwin entwickelt hatte, nämlich, dass sich die Arten anpassen.
Ja, eben drum. Und jetzt habe ich noch was ganz anderes. Bei unserem Wochenendseminar war jemand aus Hamburg anwesend. Der hat mir noch ein bisschen was von einem Projekt erzählt, wo Esperanto als Brückensprache zur Übersetzung genutzt wird. Die Internetseite soll ich mal vorlesen hiervon?
Ja.
Also dreimal W, also www.lasarcyk. lasarcyk.de/esperanto. Dort kann man die aktuellen Versionen herunterladen. Eine deutsche Fassung gibt es auch, die ist nämlich das Original. Das wurde ins Esperanto übersetzt und aus dem Esperanto dann in, ich glaube, über 30 Sprachen sind es verzeiht.
Ja, und wer das nicht mitbekommen hat, wo das ist, gucken Sie oder schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Telefonnummer Werner Levin, Werner Pfennig in der Brandenburg oder über info@esperanto-nb.de.
Und die über, es geht um eine zweiseitige Kurzgeschichte von einer Schülerin, die im Deutschen die goldene Schildkröte heißt. Da geht es um das Sprachenproblem.
Ja. Ja. Werner, du hast was Schönes.
Na, aber auch was Kurzes. Es ist eine Sache, die in Deutschland passiert. Und zwar in der Esperanto-Stadt Herzberg gibt es eine sehr aktive Esperanto-Gruppe und außerdem steht dort ein Zentrum unseres Esperanto-Bundes. Und in Herzberg hat man sich entschlossen, für den Herrn Ludwig Slavenhof, der ja diese Sprache mal kreiert hat, ein Denkmal aufzustellen. Und wir alle und auch Sie können dazu beitragen, indem Sie für 50 Euro einen Stein bezahlen und so mit an der Errichtung dieses Monuments beteiligt sein können. Das war mal meine Information.
Ja, und wir haben eine Tradition schon, dass wir sozusagen Skandale oder so etwas hier in
humorvoller
humorvoll darbieten. Humorvoll nur von einer Art und Weise. Was wir sagen, stimmt alles, können wir belegen. Zum Beispiel ist ja vor kurzem der amerikanische Präsident Obama als Friedensnobelpreisträger sozusagen im Vorlauf seiner künftigen Handlungen, denn er ist ja noch viel zu jung in seinem Beruf, also von ja kaum ein Jahr im Amte, hat aber den Friedensnobelpreis bekommen, weil man in ihn eine große Hoffnung hat für die Welt, dass also, das geht in die Richtung, dass die USA ein Land unter vielen wird und dass sie nicht mehr sozusagen allen anderen ihre Politik und ihr Militär und ihre Sprache aufdrängen. Diese Hoffnung hat man natürlich in Barack Obama und er hat, wie wir uns natürlich denken können, sehr harte Gegner aus der konservativen Ecke der USA, die ihn mit allen möglichen beschuldigen. Zum Beispiel will er eine Krankenpflichtversicherung einführen, weil in den USA laufen alle, oder ich weiß nicht, die Hälfte der Menschen sind gar nicht krankenversichert. Und wer krank ist, hat eben Pech gehabt. Und er hat das von Europa sich abgeschaut, wie man das macht. Oder er wird beschuldigt, zum Beispiel von den konservativen Kritikern, er sei eine schreckliche Bedrohung. Er sei Sozialist, er sei Nazi, er sei Islamist. Oder er würde in den USA die Konzentrationslager planen für alle, die nicht so gesinnt sind wie er. Das ist kein Spaß. Und das meinen diese konservativen Kreise sehr, sehr ernst. Und er sollte sich sehr gut mit Schutz umgeben im eigenen Lande, In der Welt wird er ja mit großer Begeisterung aufgenommen, aber im eigenen Lande gibt es durchaus...
Da ist die Bevölkerung gespalten, ja.
Da ist sie sehr gespalten. Und es ist ja für die USA oder aus dem Blickwinkel der Welt auf die USA, es ist ja eine Sensation, ein Afrikaner von halbafrikanischer Herkunft, einer, dessen Vater Muslim ist und so weiter, das ist für sie ja etwas Unerträgliches, für die Rassisten. Und nun wird ihm das alles unterstellt. Und nun kommt das Schlimmste, was wir, er sei auf dem Wege dazu, die zweite Sprache in den USA, Esperanto, zu nutzen. Das stimmt, es gab, gibt in den USA eine sehr starke und sehr klug organisierte Esperanto-Bewegung, die da schon seit Jahrzehnten aktiv sind. Aber es gibt auch den Vorschlag, dass man Esperanto an den Amerikaner, also in den USA Schulen einführt und an den Universitäten und so weiter. Aber alleine schon, bisher war das ja so, in den letzten Jahrzehnten stellen wir fest, dass das Wort Esperanto als positiv besetzt verwendet wird für alle möglichen Werbungen und so weiter. Und hier geschieht nun wieder das Gegenteil. Er sei Nazi, er sei Sozialist und er sei Esperanto-Anhänger. Das ist natürlich sehr hart. Und noch schlimmer ist, da sie ja der Meinung sind, diese Kräfte in den USA, dass das Englische uns alle, oder das Amerikanisch-Englische uns alle befreit und so weiter. Und nun kommt einer und sagt, Moment mal, Esperanto ist die zweite Sprache in den USA und so weiter. Das hat er aber gar nicht gesagt, sondern es gab nur diese Vorschläge von den Intellektuellen der USA, aufzugeben ihre sprachliche Vorherrschaft.
Ja.
Nicht? Und das darf man natürlich. Aber nur ein paar von anderen Leuten, nicht von ihnen. Wer das nachlesen möchte, bitte mal anklicken unter www.esperanto.de. Da ist dieser Zeitungsartikel drin oder dieser Artikel darüber vollkommen drin und auch das, wo man das in den USA nachlesen kann.
Ja, ich bin da einer Meinung, diese Angriffe gegen ihn, wie man ihn charakterisiert, sind eigentlich etwas Positives. Er ist sehr vielseitig und auch sehr offen, weltoffen.
Ja, ja natürlich.
Und eigentlich das, was man ihm vorwirft, was er alles sein kann, heißt ja, dass er vielseitig ist und dass man ihm eigentlich alles zutraut.
Ja.
Und der ist nämlich viel zu gut als Präsident, weil er sich nicht an die Reichen hält.
Ich habe eine umfangreiche Biografie von dem Obama.
Ja,
und der ist also nicht in diesen Saft geschmort worden der USA, sondern er ist recht weltbewegend oder weltweit auch erzogen worden in seinem Leben.
Ja, liebe Hörer und Hörer, wir haben unsere Zeit heute ganz gut ausgenutzt. Wenn wir jetzt zum Ende kommen, denn wir haben fast bis zum Schluss diskutiert und noch Zeit für eine Musik haben wir sowieso nicht mehr. René wird sich jetzt langsam vorbereiten auf die Absage zum Schluss, was René?
Jo. Und dann heißt es wie immer, Wiederholung dieser Sendung am 8. November 2009 ab 17 Uhr. Und die nächste Sendung ist dann geplant für den 18. November ab 16 Uhr.
Non dai eccolo tutto il mondo la infanoi la peccando no vai arvoin ci e planto la infanoi amo bentoi nel gioia e faru festoi La infanoi cirmuteron, ciam diru nur la veron.
Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle war Werner Levin.
La infanoi faru rondon, kai ekonu tutan mondon. La infanoi laude cantu, novai narvoi cie plantu. La infanoi faru rondon, kai ekonu tutan mondon. La infanoi laude cantu, ne militu esperantu.